Wandel in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht mehr aufzuhalten. Neue Wege, neue Modelle, New Work eben. Klingt schick, aber wie funktioniert das eigentlich? Und welches Bild von Familie und Arbeit vermitteln wir eigentlich gerade unseren Kindern, den Eltern von morgen? Wie sieht die Vereinbarkeit von morgen aus? Willkommen bei Future Family, Generation Familie und Beruf. Was sind das für Zeiten, in denen wir leben? Krieg, Klima, Wirtschaftskrise, Fachkräftemangel und Systemkrise. Knapp 70% der Bevölkerung trauen es der Regierung in Deutschland nicht zu, die aktuellen Herausforderungen der Gegenwart zu bewältigen. Autsch. Familien spüren die Krisen schon länger und gehen auf dem Zahnfleisch. Der Fachkräftemangel wirkt sich auf Kitas, Schulen und die Pflege aus. Zwischen Familie, Pflege, Job und Partnerschaft bleibt kaum Zeit, sich politisch zu engagieren, um die Probleme an der Wurzel zu packen. Aber wie kommen wir aus diesen Krisen? Was können wir verändern und wo fangen wir am besten an? Über diese großen Fragen spreche ich heute mit meinem Gast Dr. Maximilian Öhl. Herzlich willkommen, lieber Max.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Anna.
Max, mit 18 Jahren warst du für ein Jahr in Ghana. Das war eine Zeit, die dich verändert hat, weil du mit sozialer Ungerechtigkeit ganz neu konfrontiert warst. Diese Zeit hat dir auch die Augen geöffnet für soziale Ungerechtigkeit in Deutschland. Deshalb hast du zurück in Deutschland Jura studiert, um, wie ich gelesen habe, die Sprache des Systems zu lernen, in dem wir leben. Alles mit dem Ziel, dieses System in Deutschland zu verändern. Heute bist du Jurist und Sozialunternehmer. Du bist Mitgründer und Leiter der Initiative Brand New Bundestag. Dazu gleich mehr. Außerdem Gründungsvorsitzender der Refugee Law Clinics in Deutschland und seit 2022 Ashoka Fellow. Für dein Engagement hast du schon verschiedene Auszeichnungen bekommen, wie zum Beispiel den Engagementpreis der Studienstiftung des Deutschen Volkes oder die Auszeichnung als Capital Top 40 Under 40 sowie als Top 50 Diversity Driver der Initiative Beyond Gender Agenda. Lieber Max, wenn ich das so sagen darf, bist du ein Changemaker vor dem Herrn. Was sind denn deine Gedanken, wenn du auf die aktuelle Situation in Deutschland schaust? Auf die Politik, die Gesellschaft, auf die Menschen, die tagtäglich mit diesen Krisen konfrontiert sind. Was sind das für Zeiten, in denen wir leben?
Ja, danke dir erstmal für die Vorrede. Und das Changemaking, der Begriff, den kenne ich tatsächlich auch noch gar nicht so lange. Aber ich identifiziere mich auf jeden Fall mit dieser Vorstellung, ja, dass wir die Dinge zum Besseren verändern können und auch sollten, wenn wir auch die Privilegien haben, uns dafür einsetzen zu können. Mhm. Ja, und auf die jetzige Zeit blicke ich, wie wahrscheinlich so viele, schon mit äußerst gemischten Gefühlen, weil wir natürlich uns vor sehr großen Herausforderungen sehen, weil wir natürlich auch sowohl mit den kriegerischen Auseinandersetzungen, ob in der Ukraine oder im Nahen Osten, einfach auch ja, ganz neuen Bedrohungsszenarien irgendwie gegenüber sehen, weil wir das Gefühl haben, dass eine globale Weltordnung dann doch sehr viel fragiler ist, als wir das vielleicht über lange Zeit hinweg angenommen haben. Und hinzu kommt natürlich einfach dann auch die dadurch ausgelöste Wirtschaftskrise. Mhm. Also einfach, ich glaube, man merkt vielen Menschen an, dass sie sehr viel stärker fighten als sonst, ja, auch was einfach finanzielle Fragen betrifft. Und all das potenziert sich natürlich dann nochmal wegen der Klimakrise, die uns eigentlich zwingt, in vielerlei Hinsicht komplett zu überdenken, wie wir leben und wie wir unsere Gesellschaft strukturieren. Und vor diesen Herausforderungen steht eigentlich auch die Politik. Und ich erlebe eine Politik, die zwar über lange Zeiten schon sehr eloquent benennt, was eben genau diese Probleme sind, die aber zunehmend daran scheitert, wirklich glaubhaft zu vermitteln, dass sie Lösungen bereithält dafür und auch in der Lage ist, diese Lösungen umzusetzen. Und ich glaube, in diesem Zwiespalt, in diesem Spannungsverhältnis bewegen sich viele von uns, dass wir diese Probleme und Herausforderungen sehen und gleichzeitig aber irgendwie vielleicht immer mehr den Glauben daran verlieren, dass es uns gelingen kann, wirklich so weitreichend zu handeln. Ich glaube, das ist was wir unbedingt adressieren müssen.
Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, erstmal in die nähere Zukunft, so 3 bis 5 Jahre, was glaubst du, kommt auf uns zu, wenn sich nichts ändert? Was würde dich besorgen und was macht dir tatsächlich Hoffnung?
Also wenn sich nichts ändern würde, dann würden wir, glaube ich, wirklich, würde unsere Demokratie sehr unter Druck geraten. Ich glaube, wir erleben es jetzt, vor allem anhand der Wahlergebnisse und auch Umfragen für die extreme Rechte oder auch generell einfach dieses organisierte, entschlossene Auftreten und auch diese Meinungshoheit, die die extreme Rechte in den sozialen Medien stark übernommen hat. Wenn es dabei bleibt, wird es, glaube ich, wirklich gefährlich, auch für unsere deutsche Demokratie. Es gibt ja auch andere Länder in Europa, ob es jetzt Italien ist, oder natürlich auch Ungarn oder so, oder dann natürlich auch die Gefahr, dass in Frankreich zum Beispiel Marine Le Pen, gewählt wird bei der nächsten Wahl. Also wir haben einfach, eben, glaube ich, weil eben unsere Parteien auch so ein starkes Glaubwürdigkeitsproblem mittlerweile haben, echt diese Lösung parat zu halten, gibt es echt eine, ja, sehr konkrete Bedrohung für die Demokratie und da müssen wir dringend, dringend gegensteuern.
Jetzt bist du aber ein Changemaker, Max, und ich habe schon in der Einleitung gesagt, dass du ja was ziemlich Cooles gegründet hast, nämlich Brand New Bundestag. Mir macht das Hoffnung zu erleben, was ihr da bewegt und wie erfolgreich ihr unterwegs seid. Hol uns mal ganz kurz ab, was ist Brand New Bundestag? Was hat dich bewegt, das zu gründen? Und was macht ihr eigentlich damit?
Also wenn man so will, ist Brand New Bundestag der Versuch, einen Reparaturbetrieb für unsere Parteiendemokratie aufzubauen und zu unterhalten. Und wir setzen an unterschiedlichen Stellschrauben an. Die bekannteste ist sicherlich, dass wir aus der Zivilgesellschaft heraus Kandidierende finden und dann unterstützen und ihnen dabei helfen, dass sie die innerparteiliche Unterstützung bekommen, die sie brauchen, um zum Beispiel einen guten Listenplatz zu bekommen oder eine gute Direktkandidatur und dann am Ende in die Parlamente gewählt zu werden. Darüber hinaus unterhalten wir eine politische Plattform, eine überparteiliche Plattform von 35 Bundestagsabgeordneten unterschiedlicher Parteien, mit denen wir uns regelmäßig treffen, um inhaltliche Gesetzgebungsimpulse zu entwickeln. Und dann so die dritte Säule ist, dass wir eine Graswurzel-Community von mittlerweile über 600 Volunteers unterhalten, wo Leute sehr niedrigschwellig in einem überparteilichen Kontext da herangeführt werden an demokratisches Engagement. Und alles das ist im Endeffekt der Versuch, eigentlich Zivilgesellschaft und Parteipolitik wieder enger zusammenzuführen und dadurch der Demokratie, den Parteistrukturen eine neue Dynamik, ein neues Leben einzuhauchen, weil ich eben ja auch beide Welten kenne, also sowohl diesen sozialunternehmerischen Bereich, den zivilgesellschaftlichen Bereich, als auch eben die Parteipolitik oder das Parlament von innen. Und auch dort gibt es super viele Leute, die aus den richtigen Motiven das Richtige wollen, aber sie laufen sich halt häufig tot in diesen Strukturen und suchen auch eigentlich selber nach einer höheren Selbstwirksamkeit und nach der Veränderungskraft, die wir eigentlich brauchen, um unsere die großen Krisen zu bewältigen. Aber finden die halt nicht so richtig. Und da ist eben aus meiner Perspektive ein Teil der Antwort muss sein, diese transsektorale Zusammenarbeit und wirklich diesen Veränderungswillen, diese Kraft aus der Zivilgesellschaft in die Mitte der Parlamente zu bringen und in die Parteien reinzubringen. Und das ist eben das, was wir bei Brand New Bundestag mit diesen drei Säulen, also der Kandidierendenunterstützung, dieser überparteilichen Plattform und der Volunteer-Community versuchen zu erreichen.
Also ihr baut im Prinzip sehr, sehr viele Brücken. Glaubst du, dass man das System überhaupt ändern kann auf die Art und Weise oder ist das nur ein Übergang? Also was glaubst du, wie wird sich dieses System tatsächlich, du wünschst dir das ja, du wünschst dir, dass sich das System ändert. Was ist der Schlüssel? Wie wird das passieren?
Also am Ende des Tages, unsere Parteiendemokratie, ja, ist natürlich menschenbasiert. Es kommt immer noch auf die Menschen an. Und das ist eben auch die Theory of Change, die wir mit Brand New Bundestag verfolgen. Wenn wir andere Menschen in den Strukturen haben, die geänderte Selbstverständnisse haben und vielleicht auch einen anderen Mut oder auch ein anderes Zutrauen in die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, dann glaube ich auch wirklich, dass die Demokratie, dass wir alle dann sehr viel gemeinsam erreichen können. Also die Veränderung muss aber von den Menschen ausgehen, die in diesen Strukturen sind. Und sie müssen halt auch eine kritische Masse erreichen von Menschen, die sich halt gemeinsam auf den Weg machen, diese Transformation anzuschieben. Weil was wir natürlich auch sehen, ist, dass wenn es einige wenige sind, die dann so ein bisschen vereinzelt in den Strukturen sind, einfach natürlich so starke systemische Kräfte auf sie wirken, dass es ihnen teilweise auch schwerfällt, eben diesen eigenen Grundimpuls aufrechtzuerhalten oder sie halt selber dann auch schnell frustriert werden oder zynisch einfach ob der Lage, die sie da vorfinden. Und trotzdem gilt es einfach weiterzumachen. Ja. Und wir haben eben mit Brand New Bundestag sind wir quasi aktiv. Die erste Wahl, bei der wir aktiv waren, war die Bundestagswahl 2021. wo auch für uns überraschend gleich 4 von den 11 Leuten, die wir unterstützt haben, im Bundestag gewählt wurden. Und
Wow.
dann haben wir eben weitergemacht auf Landesebene, wo wir jetzt dann auch 8 Abgeordnete in verschiedenen Landtagen erfolgreich unterstützt haben. Und jetzt geht das Ganze weiter im nächsten Jahr bei den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen und dann auch auf kommunaler Ebene. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall einiges möglich, aber wir müssen natürlich dafür sorgen, dass wir einfach andere Menschen in politischer Verantwortung haben. Und das gilt im Übrigen auch für alle demokratischen Parteien. Ja? Und da
Ja.
geht es auch weniger dann um die Frage der Parteifarbe oder so, sondern es gibt in jeder demokratischen Partei eher Kräfte, die mutig die Zukunft gestalten wollen und ein positives Zukunftsbild verfolgen. Und es gibt aber auch eben Leute, die blockieren und eher rückwärtsgewandt denken und eben nicht der Ansicht sind, dass man wirklich substanziell was verändern kann. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass überall, eigentlich in allen dieser demokratischen Parteien, eine
Ja.
Stimmung Einzug hält, wo man eben den Anspruch verfolgt, mutig die eigene Zukunft gestalten zu wollen.
Und die Menschen, die ihr in die Politik reinbringt, sind das tatsächlich Newcomer oder sind die schon eine Weile in der Politik gewesen?
Es kommt ganz drauf an. Also manche sind wirklich dann so vielleicht gerade mal ein halbes Jahr oder Jahr oder so in der
Wow.
Partei. Wir haben auch parteilose Kandidierende unterstützt. Andere sind schon ein paar Jahre länger dabei. Also es kommt immer sehr, wirklich sehr drauf an. Was sie alle gemeinsam haben, ist eben, dass sie sich selber als progressiv definieren. Also egal, ob sie jetzt aus der Union oder aus der Linkspartei kommen, aber sie sehen sich selber als Progressive ihrer eigenen Partei. Und wir gucken eben drauf, dass es Leute sind mit einer gewissen Authentizität, irgendwie vielleicht auch einem Track Record von zivilgesellschaftlichem Engagement, dass sie
Ah,
einfach glaubwürdige
spannend.
Repräsentantinnen auch
Ja.
ihrer Communities sind. Aber genau, die Parteizugehörigkeit, die Dauer ist tatsächlich gar nicht so das entscheidende Kriterium. Aber klar, es sind eher selten jetzt die Leute, die seit 20 Jahren in der Partei sind und jetzt nur darauf warten, dass sie jetzt den nächsten Karriereschritt machen.
Jetzt hätte ja das, was ihr macht, eigentlich nicht wirklich was mit Protest oder lauten Demos zu tun. Was denkst du über diese Protestbewegung, die es ja auch in unserem Land jetzt gibt, die lauter wird in verschiedenen Stellen? Hat das Wirkung oder ist die Zeit dieser Form des politischen Einmischens oder Lautwerdens überhaupt noch eine Zukunft?
Nee, also ich glaube, es braucht auf jeden Fall alles. Also quasi der Aktivismus, die zivilgesellschaftlichen Proteste, Demonstrationen und so sind natürlich auch ein sehr wichtiges Mittel, um bestimmte Themen in die Öffentlichkeit zu tragen. Und natürlich hat ohne die Klimagerechtigkeitsbewegung hätte es kein Klimaschutzgesetz gegeben und wären wir sicherlich in puncto Klimaschutz noch langsamer, noch sehr viel langsamer unterwegs gewesen. Und auch wir bei Brand New Bundestag, wenn wir Brücken schlagen, quasi wir brauchen ja irgendwas, was wir reinkanalisieren können in die Institutionen und in die Parlamente. Und das ist ja im Endeffekt genau die Energie der Zivilgesellschaft, die wir dann eben dahin bringen wollen. Deswegen greift das eigentlich sehr, sehr stark ineinander. Wir versuchen dann halt, wenn wir beim Beispiel Klimaschutz bleiben, dass es eben nicht darauf beschränkt ist, dass wir dann so ein Klimaschutzgesetz haben, was irgendwie so ganz okay funktioniert und was die Regierung dann aber auch gar nicht so richtig umsetzt, so, ne? Dass man jetzt irgendwie dagegen klagen musste und ein Gericht ja dann auch sagen musste, hey, ihr macht zu wenig, sondern dass es eigentlich, dass man noch tiefer in die Institutionen reinkommt, noch tiefere Bündnisse auch zwischen Zivilgesellschaft und PolitikerInnen schafft, dass die PolitikerInnen im Idealfall halt wirklich auch echte Verbündete sind und selber sagen, wir wollen hier so weitreichend transformieren und wir machen nicht einfach nur ein Gesetz, um die Öffentlichkeit zu beruhigen, damit wir keinen Stress mehr haben mit Fridays for Future, die irgendwie die ganze Zeit auf der Straße sind, sondern wir machen das, weil wir selber daran glauben, dass wir es umsetzen können und weil wir selber glauben, dass es ein total entscheidender Faktor ist, ja, für unser aller Zukunft. Und das ist eben das, was wir dann als ja, Partnering beschreiben oder in den USA wird es auch viel Movement Politics genannt. Ja, also so diese Vorstellung, dass eigentlich Zivilgesellschaft und Parteipolitik Hand in Hand gemeinsam die Transformation gestalten müssen. Und das ist eben genau dieses Verständnis von Politik, das wir versuchen zu kultivieren.
Und dafür stehen die Zeiten momentan ja gar nicht schlecht, weil ihr tatsächlich dieses Movement und das, was gerade alles in Bewegung ist in der Gesellschaft, wirklich nutzen könnt, um euren Stimmen Gehör zu verschaffen. Jetzt habe ich ja eingangs schon gesagt, dass viele Familien total betroffen sind von den Systemkrisen, denen wir momentan ja immer wieder konfrontiert sind. Was würdest du Familien, Müttern, Vätern raten? Wie können sie sich einmischen? Was können sie tun? Denn das Problem, was ich oft höre, ist, oder die Frage, die oft kommt, so, warum seid ihr nicht so laut? Also warum erhebt ihr nicht eure Stimme? Warum geht ihr nicht auf die Straßen? Und viele Eltern sind einfach maximal am Limit. Die haben nicht auch noch dafür Kraft. Welche andere Möglichkeit gibt es, politisch Einfluss zu nehmen, eine politische Teilhabe zu umzusetzen?
Ja, also erstmal ist es ein großes Problem generell in der Politik, ne, dass wir fast keine Menschen mittleren Alters haben, also die vor allem keine Väter, Mütter, Menschen, die Kinder erziehen, ja, die fehlen wirklich an allen Orten in der Politik. Und es ist aber auch total verständlich, ja, dass quasi dieser Politikbetrieb, der natürlich sehr fast-paced ist und sehr voraussetzungsvoll, nicht unbedingt das naheliegende Playing Field ist, weil man sich die ganze Zeit sonst um die Kindererziehung kümmern muss. Ich glaube, es gibt schon auch noch einige andere Möglichkeiten. Also ich meine, das Naheliegende ist, wenn man es sich erlauben kann, wenn man selber nicht die Zeit hat, sich zu engagieren, dann natürlich einfach mit finanziellen Beiträgen politische Arbeit zu unterstützen. Das kann auch jetzt eben in dieser Zeit, in der die Demokratie so unter Druck steht, kann es auch eine Mitgliedschaft in einer Partei sein. Es kann natürlich auch die Unterstützung von Organisationen wie uns sein, kann die Unterstützung von aktivistischen Gruppen sein. Ja? Also die finanziellen Mittel spielen ja schon auch eine sehr entscheidende Rolle und das ist natürlich eine Möglichkeit, ohne viel Zeitaufwand sich selber einzubringen. Vielleicht jemand, der ein bisschen mehr Zeit hat, aber nicht so viel, um jetzt irgendwie die ganze Zeit auf der Straße zu stehen oder in parteipolitische Versammlungen zu gehen, ist natürlich in den sozialen Medien, ja, kann man einiges machen. Es ist auch dort so, dass ja wirklich auch diese Meinungshoheit, die die AfD mittlerweile ja sehr strategisch sich erarbeitet hat, ja, also keine der politischen Parteien investiert so viel Geld in Social Media und das schon seit langer Zeit und hat auch so viele Ressourcen für Social Media wie die AfD, dass man sich halt wirklich auch gezielt einbringt, auch in Kommentarspalten und einfach dagegen hält. Ne? Also das sind so, wenn man da irgendwie, weiß ich nicht, abends, wenn die Kinder schlafen, die Muße hat, einfach mal auf Twitter, jetzt X oder auch auf Instagram oder TikTok oder wo auch immer, dagegen zu halten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil auch diese alte Message von wegen so, hey, schießt nicht gegen die AfD, weil das macht sie nur stärker, da bringt ihr Aufmerksamkeit. So diese Zeiten sind halt auch vorbei. Ne? Wir reden von einer Partei, die in Hessen 18,4% der Stimmen geholt hat, in einem westdeutschen Flächenland, die in Sachsen, Brandenburg und Thüringen jeweils bei ungefähr 35% in den Umfragen steht. Und da ist es einfach sehr naiv zu denken, dass jetzt nur, weil ich jetzt gegen die AfD nicht kommentiere, dass es die klein halten wird, sondern im Gegenteil, wir müssen genau jetzt dagegen halten, wir müssen uns abgrenzen und dazu sind wir alle aufgerufen. Ja? Und dann natürlich kommt dazu, wenn man dann bei der Kita, in der Schule, beim Elternabend, irgendwie im Freundeskreis, im Familienkreis, wenn man irgendwie merkt, dass Leute relativieren oder zu relativieren versuchen, was unsere Demokratie ist oder dass wir unsere, dass das doch eh alles eine, gibt es ja auch immer wieder, ja, ist doch sowieso alles eine Diktatur und die machen doch eh, was sie wollen. So. Also da muss man wirklich ganz entschieden dagegen halten und wirklich widersprechen und sagen so, nee, also wir haben sicherlich unsere Defizite im politischen System, aber wir sind eine Demokratie und unsere Institutionen funktionieren. Und die Demokratie ist auch die Voraussetzung für unser aller Leben, ja? Für unsere Familien, für unsere Liebe und alles das. Wenn die Demokratie flöten geht, verändert sich sehr vieles von dem sehr, sehr grundlegend. Und ich glaube, das ist was, das kann man eben auf jeden Fall tun oder sollten wir alle tun, unabhängig davon, wie viele zeitliche Ressourcen wir sonst zur Verfügung haben.
Ja, ist ganz spannend, weil du im Prinzip zwei Sachen aufzeichnest. Ne? Du sagst, einerseits braucht es Widerstand. Wir können nicht einfach nur zugucken und sagen, das ist der Lauf der Dinge. Gleichzeitig brauchst du nicht nur Widerstand und Mut, sondern auch progressive Kräfte, die bereit sind, nach vorne zu gehen und das, die Zukunft mitzugestalten. Und beides sehe ich tatsächlich auch in der Familie als eine der wichtigsten Säulen unserer Gesellschaft, die aber enorm unter Druck steht und enorm belastet ist, nicht nur Leistungsträger ist, sondern auch Belastungsträger ist. Wie ist das eigentlich mit den Leuten, die ihr dann quasi pusht, die quasi in die Politik reinkommen? Bewerben die sich bei euch? Wie identifiziert ihr sie?
Also wir haben zum einen immer so Call for Nominations. Mhm. Also das sind einfach, wo Leute dann andere Menschen nominieren können, von denen sie denken, dass sie in die Politik gehören. Das kann wirklich dann die Nachbarin, die Schwester, die Mutter, wer auch immer sein. Übrigens also Alexandria Ocasio-Cortez, ja, wir orientieren uns ja so an diesen amerikanischen Organisationen. Wer AOC kennt, sie wurde damals tatsächlich auch bei unseren Schwesterorganisationen in den USA von ihrem Bruder nominiert. Ja, und das war der Beginn ihrer politischen Karriere. Okay. Und dieses Prinzip haben wir quasi da eben auch übernommen. Und darüber hinaus scouten wir aber auch proaktiv nach Leuten. Also wir schreiben dann auch Parteigliederungen an, teilweise auch zivilgesellschaftliche Organisationen, machen da den Outreach, gucken, wer in sozialen Medien unterwegs ist und so. Und dann ja, ist es eben so ein mehrstufiges Auswahlverfahren, das die Leute durchlaufen. Am Ende gibt es eine Juryentscheidung, wo dann vor allem auch zivilgesellschaftliche Repräsentantinnen nochmal drin sind für unterschiedliche Gruppen. Und ja, dann, wenn sie unsere Kandidierende werden, dann eben steigen wir in das gemeinsame Arbeiten ein. Und der Fokus liegt eben darauf, vor allem dann die innerparteiliche Unterstützung zu organisieren, die sie brauchen. Ja.
Und siehst du eine Chance, dass tatsächlich mehr Väter, Mütter, selbst Betroffene in diesen Bereichen tatsächlich arbeiten? Momentan ist die Politik ja nicht besonders familienfreundlich.
Das stimmt, ja, mit den ganzen Sitzungen, die vor allem abends oder Wochenende stattfinden. Also es gibt auf jeden Fall diese Bestrebungen und ich glaube, die Politik ist, oder vor allem die Parteien, ja, das ist immer vielleicht auch ganz wichtig bei diesen ganzen strukturellen Fragen, wie eigentlich politische Arbeit abläuft, das sind halt die Parteien, sind die richtigen Adressatinnen. So, ne? Die Parteien organisieren das und haben auch die Möglichkeit, was zu verändern. Und es gibt ja diese unterschiedlichen Bestrebungen, wie zum Beispiel irgendwie sich, dass man sich Mandate teilen können soll oder halt eben dann Kinderbetreuung zu gewährleisten bei Parteiveranstaltungen. Also da passiert, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren schon immer wieder was, ja, so wie es ja jetzt auch im Bundestag, glaube ich, irgendwie seit irgendwie 5, 6, 7 Jahren oder so eine Kita oder so überhaupt gibt oder eine Option von Kinderbetreuung. Davor gab es ja überhaupt nicht, ja, was ja auch krass ist. Aber wir sind natürlich immer noch weit davon entfernt, dass es wirklich dann gleichberechtigt möglich wäre. Und auch da, also gilt es, das glaube ich einfach stärker einzufordern, weil das ja auch grundsätzlich so eine Stoßrichtung ist vom Brand New Bundestag. Also wir fördern ja progressive Leute, wir fördern eben ja vor allem auch Perspektiven, die unterrepräsentiert sind. Und weil wir eben glauben, dass unsere Demokratie umso stärker wird, je mehr Menschen sich halt in ihr wirklich repräsentiert fühlen. Und das gilt dann natürlich auch eben genauso für Eltern und Familien. Und klar, es ist ein Invest für die Parteien und klar, es ist nicht einfach, aber es ist natürlich trotzdem auch möglich. Ja? Und dann ist es aber wahrscheinlich, bleibt es trotzdem natürlich in der Natur der Sache, egal was die Partei alles vorbereitet, dass politische Arbeit auch immer herausfordernd und ressourcenintensiv sein wird. Also wahrscheinlich, wenn man das jetzt innerfamiliär nicht irgendwie organisiert bekommt, dass die Person, die sich dann politisch einbringt, auch wirklich irgendwie diese Freiräume bekommt, wird es wahrscheinlich trotzdem auch bei einer verbesserten Lage in den Parteien wahrscheinlich immer noch sehr herausfordernd bleiben.
Jetzt bist du selber ja sehr politisch engagiert. Hat sich für dich nie die Frage gestellt, selbst in die Politik zu gehen?
Doch, das war tatsächlich so zwischenzeitlich. Naja, es war so zwischenzeitlich tatsächlich eine konkrete Überlegung. Also ich würde ja sagen, ich mache ja Politik, ja, bloß eben in einer anderen Rolle und nicht mandatspolitisch und nicht in der Partei, sondern eben in einer überparteilichen Organisation. Aber wir machen ja auch politische Arbeit. Aber es war für mich tatsächlich so, nach den 7 Jahren Engagement bei den Refugee Law Clinics, dass ich schon mir genauer eben auch Parteiarbeit angeguckt habe und mir auch überlegt habe, selber zu kandidieren, aber immer das Gefühl hatte, dass es da auch schon genügend Leute wie mich eigentlich gibt, ja, die versuchen also irgendwie weiße, heterosexuelle Juristen, ja, die versuchen sich Mandate zu erringen. Und für mich hat sich das irgendwie auch nie so richtig angefühlt, weil ich irgendwie, ich bin glaube ich jemand, der immer eher so auf die systemischen Probleme guckt und dann davon angespornt ist, systemische Lösungen auch zu finden. Und wenn ich jetzt einfach mir irgendwo ein Mandat irgendwie im Landtag oder im Bundestag oder so errungen hätte, hätte das sicherlich sehr viel weniger Strahlkraft gehabt, als jetzt zum Beispiel diese Plattform, die wir mit Brand New Bundestag gebaut haben. Deswegen bin ich auch sehr froh über die Entscheidung, eben nicht diesen quasi herkömmlichen Weg von Mandatspolitik zu gehen, sondern diesen Weg mit Brand New Bundestag zu gehen und setze natürlich auch darauf, dass sich auch dieses volle Potenzial unseres Ansatzes jetzt in den nächsten Jahren noch weiter entfalten kann, weil wir natürlich eben auch merken, dass gerade jetzt in diesen Zeiten, wo viele Leute diese Fragen haben, hey, wie geht es eigentlich weiter mit unserer Demokratie und was können wir tun, wir halt sehr viel Zulauf bekommen und natürlich auch genau in die richtige Richtung arbeiten. Also eigentlich unser etabliertes System von innen heraus einfach besser zu machen. Ja? Und es gibt einfach sehr vieles, was man besser machen kann. Die Anpassungen müssen gar nicht so riesig sein, sondern es geht viel um Kultur, es geht viel um Selbstverständnis, es geht viel darum, einfach auch so einen Zynismus über Bord zu werfen, einfach wieder daran zu glauben, dass wir es gemeinsam besser machen können. Ja. Und das spornt mich an und da habe ich das Gefühl, dass ich das sehr viel besser tun kann in der jetzigen Rolle, als wenn ich jetzt in irgendeinem Parlament selber in den Zwängen als Abgeordneter drin hängen würde. Ja.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich glaube aber, dass ihr mit eurer Arbeit den Weg ebnet, dass in Zukunft Leute wie du nicht vor der Wahl stehen müssen, gehe ich in das System und werde nicht wirksam sein, sondern dass sie tatsächlich richtig wirksam sein können, auch in dem System, was ihr gerade auch versucht zu ändern. Jetzt lass uns mal noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft schauen. 20, 50 Jahre. Wie sieht es in Deutschland aus? Was würdest du dir persönlich wünschen? Welche Gesellschaft soll in 20, 50 Jahren existieren? Wie wollen wir zusammenleben?
Ja, ich wünsche mir natürlich eine sozial und ökologisch transformierte Gesellschaft. Eine natürlich, in der wir es geschafft haben, klimaneutral zu leben, in der wir auch ein noch solidarischeres Miteinander gefunden haben, als wir es momentan leben, in dem wir auch neues Verständnis von Migration als eher quasi ein einfach menschliches Phänomen etabliert haben und auch die richtigen Möglichkeiten finden, Menschen hier schnell als Teil der Gesellschaft zu begreifen. Das sind auf jeden Fall wesentliche Bausteine. Ich glaube, wir müssen natürlich vor allem auch darüber nachdenken, wie wir mit unserem Wohlstand eigentlich wirklich auch verantwortungsbewusst umgehen. Ja. Also wie wir eben auch soziale Sicherungssysteme jetzt gestalten, die halt langfristig tragfähig sind. Ja, so unser Rentensystem kommt ja einfach auch an seine Grenzen, wenn wir den demografischen Wandel angucken. Und wir sind einfach dazu aufgerufen, da auch neue Konzepte zu erproben. Und das muss nicht nur ein bedingungsloses Grundeinkommen sein, sondern es geht, glaube ich, einfach generell auch ein Stück weit, auch in Zeiten der KI-Revolution und so, einfach auch ein neues Verständnis davon zu gewinnen, was die Rolle von Arbeit ist in unserer Gesellschaft, inwiefern Arbeit und Entlohnung, wie das zusammenhängt. Und ich denke, es ist auch klar, da muss man auch kein Prophet sein, das sagen eigentlich auch die meisten, dass dieses Verständnis von quasi rein kommerziellem Profit in der Wirtschaft sehr schwierig in Einklang stehen kann mit einer Weltwirtschaft, die eben im Rahmen der planetaren Grenzen sich halten soll. Also es wird nach meiner Vorstellung schon ein noch kollektiveres Verständnis bedürfen als jetzt so dieser moderne Sozialstaat, den wir in unserer westlichen, vor allem europäischen Welt herausgearbeitet haben. Also ich glaube, es braucht noch mehr kollektive Sicherungssysteme. Es braucht auch noch mehr Bereitschaft eben für Umverteilung und einer gleichmäßigen Verteilung von Wohlstand. Und es braucht eben eine neue Definition davon, was gutes Wirtschaften eigentlich wirklich bedeutet. Und ich würde sagen, also wenn ich 20, 50 Jahre in die Zukunft blicke, ich glaube schon, dass es jetzt auch in meiner Lebzeit, ich meine, ich bin Mitte 30, ich glaube schon, dass die nächsten 20, 30 Jahre politisch äußerst intensiv werden und wir eben mit vielen Strukturbrüchen und so weiter, auch kulturellen Brüchen zu tun haben werden. Es wird wahrscheinlich schon ein bisschen rumpeliger und auch für unsere Demokratie herausfordernder als in den letzten so 20, 30 Jahren. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass darin einfach auch eine sehr große Chance liegt. Und wir müssen halt jetzt einfach irgendwie auch optimistisch und mit Schaffenskraft und Tatkraft irgendwie ans Werk gehen. Und dann kann uns das, glaube ich, kann uns dieser Umgang, dieser Umbau auch gelingen der Gesellschaft. Aber wenn wir jetzt halt irgendwie eher so ängstlich verharren wollen in dem Status quo und weiterhin leugnen wollen, dass einfach unser Wirtschaftssystem unseren Planeten kocht und wir nicht mehr weiter hier sonst irgendwann werden leben können, dann werden wir, glaube ich, in große Probleme laufen. Also ich glaube, es ist einfach wichtig für uns anzunehmen, dass wir eine andere Zeit auch reingeboren sind oder ein Leben als unsere Eltern- oder Großelterngeneration und jetzt einfach konstruktiv damit umgehen und aber auch von diesen älteren Generationen, die ja schon teilweise noch sehr viel Einfluss haben und an vielen Schaltstellen sitzen, halt auch wirklich genau das einzufordern und zu sagen, so hey, ihr müsst uns jetzt auch das Ruder übergeben, weil wir müssen jetzt hier unsere Zukunft neu gestalten.
Und denkst du, man kann von den älteren Generationen auch was lernen? Nicht nur einfordern, was können wir lernen von ihnen?
Ja, also auf jeden Fall eine, soll ich mal sagen, viel Selbstsicherheit ob der eigenen Rolle in der Geschichte. Ich glaube, ja, also einfach auch so dieses Selbstbewusstsein oder dieses die Bereitschaft für die eigenen Positionen zu kämpfen, das verbinde ich stark so mit dieser viel zitierten Boomer-Generation. Also da ist natürlich viel so Manifestationskraft und da ist auch viel so die Bereitschaft, für sich selber einzustehen, koste es, was es wolle. Und das ist aber quasi auch die Form von Entschlossenheit, die wir auch brauchen. Und wir müssen uns halt eben auch klar machen, dass wir auch dieser generationelle Konflikt, den wir sehen, ja auch stellvertretend steht, eben einfach für unterschiedliche systemische Angänge und Verständnisse. Und wir müssen natürlich dieses althergebrachte System, fossilbasierte System, in das wir alle reingeboren wurden, müssen wir natürlich massiv challengen und dafür braucht es aber auch ein Selbstbewusstsein, das zu tun. Und das wird eben nicht funktionieren mit irgendwie hier mal ein bisschen drücken, da mal ein bisschen drücken, hier mal irgendwie Pilotprojekt machen und so, sondern wir müssen schon sehr grundsätzlich dran gehen. Und da vermisse ich häufig noch die Klarheit einfach bei vielen, auch so Leuten meiner Generation, wo dann zwar einerseits so irgendwie dieses Streben nach Impact oder nach Sinn oder so da ist und dann gleichzeitig aber halt doch immer noch viel Assimilation auch und Bequemlichkeit mit dem jetzigen System, was ich den Leuten gar nicht so sehr vorwerfen kann auf einer individuellen Ebene, aber wir als Kollektiv haben natürlich ein Problem, wenn die meisten von uns sich so verhalten, weil wir ja einfach natürlich da als Gemeinschaft einen entscheidenden Sprung nach vorne machen müssen. Und das können wir nur, wenn wir uns wirklich daran machen, diese kollektiven Hebel, also vor allem die Gesetzgebung und die Politik, zu bedienen.
Wow, danke Max für diesen Deep Dive. Ich freue mich, dass wir mal über etwas tiefere Fragen sprechen konnten. Alle meine Gästen kriegen zum Schluss zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe lautet: Was wäre dein ultimativer Tipp an die Generation Familie und Beruf?
Ja, ich habe es ja vorher schon anklingen lassen. Ich würde sagen, bei allen Herausforderungen, die das Familienleben mit sich bringt, so bitte vergesst unsere Demokratie nicht. Wir sind alle dazu aufgerufen, jetzt in dieser Zeit diese Demokratie zu verteidigen. Und eben, wenn es mal eine Spende ist an eine politische Organisation oder wenn es einfach mal irgendwie Aktivitäten auf Social Media oder im Freundeskreis ist, so bitte kämpft mit uns gemeinsam für unsere Demokratie. Auch die Kinder und Kindeskinder werden es uns danken, wenn es uns gelingt. Ja.
So gut. Zweite Aufgabe. Mit drei Worten. Wie glaubst du, wird die Vereinbarkeit von morgen aussehen?
Ja, ich würde sagen herausfordernd. Im Idealfall sehr viel solidarischer noch als bislang. Und hoffentlich maximal gleichberechtigt.
Wow, vielen, vielen Dank, Max. Wir sind mit der Zeit schon am Ende. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, dass du deine Erfahrungen und auch dein Wissen mit uns geteilt hast, wovon wir alle profitieren werden. Wir wissen, wo wir dich erreichen können, wo wir uns engagieren können, wenn wir den Bundestag erneuern wollen. Brand New Bundestag. Danke, Max, für deine Zeit und dass du heute Gast bei uns warst.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, liebe Anna.
Das war Future Family, Generation, Familie und Beruf. Weiter geht es hier in zwei Wochen. Du willst auf dem Laufenden bleiben? Dann folge uns auf Instagram unter Future Family Podcast oder abonniere gern unseren Newsletter unter www.future-family.net. Themenwünsche, Feedback oder Fragen schickst du mir einfach an hello@future-family.net. Ich freue mich, von dir zu hören.